Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam Allah اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an Maria, die reine Jungfrau, erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und denke daran, wie die Engel sprachen: O Maria, Gott hat dich erkoren, dich gereinigt und dich über alle Frauen der Welt erhoben. O Maria, sei deinem Herrn demutsvoll ergeben, wirf dich vor ihm nieder und verneige dich vor ihm mit denen, die sich vor ihm verneigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite hostudio.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 18. Juli 2022, gleich dem 27. 10. 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Autodidaktische Künstler in Iran. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Thank you. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran. Bidens Nuklearrhetorik gegenüber Iran. Verkaufsmasche, um Israel zu betören. Radhi Bobadi fordert schnellstmögliche Freilassung iranischen Staatsbürgers aus britischem Gefängnis. Irans Außenminister lobt Bemühungen des Irak zur Förderung des regionalen Dialogs. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran. Bidens Nuklearrhetorik gegenüber Iran, Verkaufsmasche, um Israel zu betören. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums kritisierte am Montag die Doppelmoral des militärisch-industriellen Komplexes der USA und verhöhnte US-Präsident Joe Biden wegen seiner unbegründeten Behauptung über das friedliche Atomprogramm Irans. In einem Twitter-Beitrag sagte Norset Kanani, Bidens Erklärung, Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erwerben, kam ironischerweise am Jahrestag der weltweit ersten Atomexplosion, die von den USA durchgeführt wurde. Er sagte, die Äußerungen des US-Präsidenten während seiner ersten Westasien-Tour letzte Woche zielten darauf ab, das israelische Apartheid-Regime zu erfreuen, da die Islamische Republik niemals Atomwaffen angestrebt habe. Ironie unserer Zeit. Gerade am Jahrestag des ersten US-Atomtests und nach dem Besuch eines illegalen Regimes, das geheime Atomwaffen besitzt, betont Herr Biden, dass er Iran nicht erlauben würde, Bomben zu bauen, sagte Norset Kanani in einem Tweet am Montag. Verkaufsmasche, um das israelische Apartheid-Regime mit Bomben zu betören, die Iran nie verfolgt hat. Am Donnerstag nach der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung gegen Iran mit dem amtierenden Ministerpräsidenten des israelischen Regimes, Yair Lapid, im besetzten Al-Quds, sagte Biden, die USA werden Iran nicht erlauben, eine Atomwaffe zu erwerben. Iran hat wiederholt betont, dass sein Nuklearprogramm nur friedlichen Zwecken dient, im Einklang mit einem religiösen Erlass des Oberhaupts der Islamischen Revolution, Ayatollah Ali Khamenei, gegen Massenvernichtungswaffen. Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Ulyanov, betonte am Sonntag, dass die Fähigkeit Irans nicht bedeutet, dass das Land irgendwelche Pläne habe, eine Atomwaffe anzustreben, und machte Washington für die derzeitige Pattsituation bezüglich des Atomabkommens mit Iran verantwortlich. Radhi Bobadi fordert schnellstmögliche Freilassung iranischen Staatsbürgers aus britischem Gefängnis. Der Sekretär des Menschenrechtsstabes der iranischen Justiz kritisierte den Widerstand der britischen Regierung gegen die Rückkehr eines im britischen Gefängnis inhaftierten iranischen Staatsbürgers. Nach Angaben des Kommunikations- und Informationsmanagements des Vizepräsidenten für internationale Angelegenheiten der Justiz und Sekretärs des Menschenrechtsstabes Irans kritisierte Qasem Radhi Bobadi, der Vizepräsident für internationale Angelegenheiten der Justiz und Sekretär des Menschenrechtsstabes, dass die Ablehnung der britischen Regierung bezüglich der Rückkehr von Richard John, einem christlichen iranischen Staatsbürger, der in England inhaftiert ist, und sagte, dieser iranische Staatsbürger in einem britischen Gefängnis hat überhaupt keine günstigen Bedingungen dort und ihm wird auch die medizinische und gesundheitliche Versorgung vorenthalten. Laut Radhi Bobadi hat das iranische Außenministerium bisher Maßnahmen ergriffen, um die Bedingungen von Richard John zu verbessern und dass dieser nach Iran zurückkehren kann, jedoch hat die britische Seite diesbezüglich keine Maßnahmen ergriffen. Unter Hinweis auf die ungünstige Situation des christlichen iranischen Staatsbürgers im britischen Gefängnis, dessen unmenschliche Behandlung sowie auch auf das jüngste Wohlwollen Irans und die Freilassung von zwei verurteilten Iranern mit doppelter Staatsbürgerschaft, forderte der Beauftragte für internationale Angelegenheiten der iranischen Justiz die britische Regierung nachdrücklich auf, ihren Menschenrechtsverpflichtungen nachzukommen, diesen iranischen Staatsbürger freizulassen und ihn so schnell wie möglich nach Iran zurückzubringen. Richard John, ein christlicher iranischer Staatsbürger, der im britischen Gefängnis inhaftiert ist, sitzt einigen Anschuldigungen gegen ihn zufolge seit etwa 20 Jahren im Gefängnis und hat bisher keinen einzigen Tag frei bekommen, nicht einmal um seine Krankheit zu behandeln, selbst nicht in einem gesicherten Spezialkrankenhaus. Irans Außenminister lobt Bemühungen des Irak zur Förderung des regionalen Dialogs. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die Rolle Bagdads bei der Förderung des Dialogs in Westasien mit dem Ziel, die Sicherheit und Stabilität in der Region zu verbessern, gelobt. In einem Telefonat mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein würdigte Amir Abdullahian die konstruktive Rolle des Irak bei der Förderung des regionalen Dialogs. Die beiden Seiten erörterten auch bilaterale Beziehungen und regionale Fragen, einschließlich der Gespräche zwischen Teheran und Riad, wie aus einer vom iranischen Außenministerium am Montagmorgen veröffentlichten Auslese des Gesprächs hervorgeht. Seit April 2021 hat der Irak mehrere Gesprächsrunden zwischen den beiden mächtigen Regionalstaaten veranstaltet, die Interesse an der Wiederherstellung der einige Jahre zuvor abgebrochenen Beziehungen zeigten. Während des Telefongesprächs versprach Hussein, dass sein Land seine Bemühungen zur Förderung von Frieden und Stabilität in der Region fortsetzen werde. Der irakische Außenminister informierte Amir Abdullahian auch über die Teilnahme des Irak am Jeddah-Gipfel und sagte, die irakische Regierung habe bei dem Treffen Gespräche über regionale Zusammenarbeit geführt. US-Präsident Joe Biden reiste ebenfalls in das Königreich, um an dem Regionalgipfel teilzunehmen, der darauf abzielte, eine Anti-Iran-Front aufzubauen, wobei Biden Iran destabilisierende Aktivitäten in Westasien vorwarf. Die Veranstaltung hat jedoch keine große Unterstützung gegen die Islamische Republik erhalten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein enger Verbündeter der USA, wiesen die Idee der Bildung eines NATO-ähnlichen Militärbündnisses in der Region ebenfalls zurück. Nach dem Gipfel sagte Saudi-Arabiens Außenminister Prinz Faisal bin Farhan, sein Land reiche Iran die Hand der Freundschaft. Die laufenden Gespräche mit Teheran bezeichnete er als positiv. Er brachte auch die Bereitschaft des Königreichs zum Ausdruck, normale Beziehungen zur Islamischen Republik wiederherzustellen. Emir von Katar, Israel Hauptquelle von Spannungen in der Region. Der Emir von Katar nennt Israel die Hauptquelle der Spannungen in Westasien und sagt, dass die Instabilität in der Region anhalten wird, wenn das Besatzungsregime nicht aufhört, internationales Recht zu verletzen. Scheich Tamim bin Hamad al-Thani äußerte sich am Samstag in einer Rede vor einem US-arabischen Gipfel im saudischen Jeddah, bei dem regionale und internationale Entwicklungen sowie Aspekte des Ausbaus der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ländern diskutiert wurden. Al-Thani sagte, der israelische Siedlungsbau, die Versuche des Regimes, die Demografie von Al-Quds zu ändern und seine Blockade des Gazastreifens seien die Hauptursachen für Instabilität und Spannungen. Die Hauptursachen für Spannungen und Instabilität in der Region werden bestehen bleiben, es sei denn, Israel stoppt seine Praktiken und Verstöße gegen das Völkerrecht, einschließlich des Baus kolonialer Siedlungen, der Veränderung des Charakters von Al-Quds und der fortgesetzten Blockade des Gazastreifens, sagte der Emir von Katar. Al-Thani forderte auch die Notwendigkeit, eine gerechte Lösung für die Palästina-Frage zu finden und fügte hinzu, dass die Angelegenheit ein zentrales Anliegen für das arabische und muslimische Volk sei. An dem Gipfel nahmen US-Präsident Joe Biden und die Staats- und Regierungschefs der Länder des Persischen Golfkooperationsrates GCC, Ägypten, Irak und Jordanien teil. Außenminister Armeniens und Aserbaidschans führen erste bilaterale Gespräche seit 2020. Spitzendiplomaten Armeniens und der Republik Aserbaidschan haben ihre ersten Gespräche seit einem tödlichen Krieg zwischen den beiden Seiten um die umstrittene Region Bergkarabach im Jahr 2020 geführt. Die Verhandlungen fanden am Samstag in der georgischen Hauptstadt Tiflis statt, berichtete AFP unter Berufung auf Amtsträger. Der armenische Außenminister Ararat Mirzoyan und sein aserbaidschanischer Amtskollege Ceyhun Bayramov diskutierten eine breite Palette von Fragen im Zusammenhang mit der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, sagte das armenische Außenministerium in einer Erklärung. Mirzoyan betonte die Bedeutung der politischen Lösung des Karabach-Konflikts für den Aufbau eines dauerhaften Friedens in der Kaukasusregion und forderte Baku auf, armenische Kriegsgefangene freizulassen, fügte das Ministerium hinzu. Das aserbaidschanische Außenministerium sagte seinerseits, Bayramov habe den Rückzug der armenischen Streitkräfte aus dem Gebiet Aserbaidschans gefordert und sich auf die Teile Karabachs bezogen, die noch immer unter der Kontrolle armenischer Separatisten stehen. Er wies auch darauf hin, wie wichtig es ist, das Schicksal von fast 4000 vermissten Aserbaidschanern aufzuklären, sagte Baku und fügte hinzu, die Minister haben zugesagt, den direkten Dialog zwischen Aserbaidschan und Armenien fortzusetzen. Die Spannungen zwischen Jerewan und Baku bleiben fast 2 Jahre nach dem Krieg der Erzfeinde um die umstrittene Region Bergkarabach relativ hoch. Der 6-wöchige Konflikt, der auf beiden Seiten mehr als 6500 Menschenleben forderte, endete im November 2020 mit einem von Russland vermittelten Deal. Bergkarabach ist international als Teil Aserbaidschans anerkannt, wurde aber von ethnischen Armeniern besiedelt. Russland hat 1960 Friedenstruppen für zunächst 5 Jahre in die Region entsandt. Seit dem Waffenstillstand beschuldigten sich beide Seiten gegenseitig, das Friedensabkommen gebrochen zu haben. Syrische Armee kommt kurdischen Milizen zu Hilfe, um gegen Türkei vorzugehen. Gemäß einer Vereinbarung mit der russischen Regierung und den kurdischen Milizen hat die syrische Armee 300 Soldaten nahe der türkischen Grenze stationiert. Unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, besetzt die türkische Armee seit etwa 2,5 Jahren Teile des Nordens und Nordostens Syriens und türkische Soldaten sind immer noch in diesen Gebieten präsent. In den letzten Wochen hat die Türkei angekündigt, dass sie militärische Operationen in Syrien durchführen will, um eine sichere Zone 30 Kilometer tief im Inneren Syriens zu schaffen. Wie Rudavnet am Sonntag unter Berufung auf lokale Quellen in Nordsyrien mitteilte, wurden nach einer Vereinbarung mit der russischen Regierung und der kurdischen Miliz syrische demokratische Kräfte 300 Soldaten der syrischen Armee in der Stadt Manbij im Norden der Provinz Aleppo stationiert. Laut diesem Bericht sind die syrischen Soldaten mit 6 Bussen zusammen mit 6 Panzern und einem Militärhubschrauber nach Manbij gekommen. Mazlum Abdi, der Kommandeur der Milizen der demokratischen Kräfte Syriens, behauptete, dass die SDF nach Verhandlungen mit Russland der syrischen Armee erlaubt habe, mehr Soldaten in Gebiete wie Kobane und Manbij in Nordsyrien zu schicken. In den vergangenen Jahren, während der türkischen Angriffe, haben die kurdischen Milizen sich an Damaskus gewendet und den Wunsch gezeigt, sich mit der syrischen Armee zu verbünden, sodass während der türkischen Militäroperation namens Friedensquelle im Jahr 2019, als die USA die Kurden alleine gelassen haben, diese die syrische Armee aufforderten, sich in den Städten Manbij und Kobane zu stationieren. Die syrische Zeitung Al-Watan berichtete in diesem Zusammenhang, dass Damaskus und die kurdische Miliz unter russischer Vermittlung kurz vor der Bildung einer gemeinsamen Operationsorganisation gegen mögliche türkische Angriffe stehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 28 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Erste Station der Nahostreise des US-Präsidenten Joe Biden war Israel. Israel darf nicht ohne grünes Licht aus Washington gegen Iran militärisch losschlagen, aber bekommt weiterhin alle US-Unterstützung auf dem Weg in die Dauererpressung gegen Iran, sein friedliches Atomprogramm zurückzufahren, ohne dass Washington die illegale Iran-Blockade vollständig aufhebt. In unserem Interview sieht neue Mittelbundesvorsitzender Christoph Hörsel die USA im Vergleich zu China immer schwächer werden. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, danke schön. Herr Hörsel, der US-Präsident Joe Biden und seine Delegation haben sich vom Mittwoch bis Samstag auf Nahostreise aufgehalten. Die erste Station der Nahostreise von Joe Biden war Israel. Erzählen Sie uns, Herr Hörsel, bitte, was waren dort die wichtigsten Ziele Bidens in Israel?
Es ging natürlich für Joe Biden bei dieser Nahostreise darum, die Erwartungen Israels an die USA wieder auf ein, ich will mal sagen, annähernd normales Maß herunterzuschrauben. Wir erinnern uns, dass ja unter Donald Trump Dinge passiert sind, Verlegung der Hauptstadt nach Jerusalem und solche Dinge, oder auch die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem, eine auch weitreichende, ich will mal sagen, offene Türen für eine Totalbesetzung Palästinas und was auch immer hier gemacht worden ist, mit also Fristen an die Palästinenser, die da Ja sagen sollten zu diesen Dingen, zu dem großen Nahostplan, den ja der Schwiegersohn Jared Kushner, ein Zionist auch, da konzipiert hatte, und der ist ja weltweit damit durchgefallen. Also das ist schon alles sehr interessant. Und hier ging es nun darum, zu normalisieren, aber auch zu kanalisieren. Und worum geht's? Es geht letztlich um die gemeinsame israelisch-amerikanische Aggression gegen ihr Land, gegen den Iran. Und dass man hier zu gemeinsamen Punkten kommt, die einerseits vermutlich Israel ein wenig eindämmen sollen, andererseits aber garantiert auch Wege öffnen, um den Iran praktisch zu erpressen, ein ungünstiges Atomabkommen zu unterzeichnen und erneut auf weite Schritte seiner berechtigten atomaren Entwicklung zu verzichten. Das sind ja weitere Bestandteile, die natürlich offen gar nicht diskutiert werden. Also wenn man die New York Times liest, gibt es bloß wolkige Blasen, Wortblasen. Und das ist nicht besonders erfreulich. Eine andere Seite des Besuchs war allerdings auch das Zusammentreffen mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, dem die geradezu lächerliche Summe von 300 Millionen Dollar versprochen worden ist, die allerdings erst abgesegnet werden müssen. Insgesamt 200 Millionen für die Entwicklung und 100 Millionen für Krankenhäuser. Das ist natürlich besser als nichts, aber wenn man bedenkt, wie viele zig und hunderte Milliarden Israel bekommt und wird da, ich will mal sagen, zu einer Militärkolonie der USA im Nahen Osten aufgebaut. Das ist schon ein groteskes Missverhältnis, und das bei ja einer bestehenden, sagenhaften Unterdrückungspolitik, die ja auch die zielgerichtete Ermordung unter anderem von populären Al Jazeera-Journalisten auf offener Straße einschließt, wo dann hinterher in einem Prozess erst geklärt werden muss, ob das wirklich Israelis waren, weil die auch noch leugnen, was sie getan haben. Also das ist schon wirklich ganz erstaunlich, und da hieß es dann, irgendwelche herumfliegenden Kugeln hätten die Journalistin, die tapfere Palästinenserin, in den Hals getroffen. Das sind alles so Dinge, die zeigen einfach, wie soll man sagen, schwierig die Entwicklung Israels im inneren Frieden in Palästina ist, weil man einfach immer weniger Zurückhaltung zeigt in der blutigen Seite dieser Unterdrückung. Das ist sehr traurig, und das wird von Joe Biden überhaupt nicht angesprochen. Es gibt furchtbar viel Gelaber später, da kommen wir noch dazu, über die Ermordung des, wie soll man sagen, ehemals sehr reichen und einflussreichen der Khashoggi-Familie in Saudi-Arabien. Und man hatte ja den Jamal Khashoggi sozusagen wie eine Art Kronzeugen gegen Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien aufgebaut, bis er dann eben ermordet wurde. Und diese Dinge, die werden, also dieser Einzelfall einer Ermordung, der wird so breit getreten, während zum Beispiel in ägyptischen Gefängnissen also das Sterben und Foltern an der Tagesordnung ist, darüber wird aber kein Wort verloren. Das sind alles ganz seltsame westliche Gepflogenheiten, die man nur mit Kritik und Distanz sehen kann.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, wir wenden uns der Sure 57 zu. Die Sure 57, Al-Hadid, umfasst 25 Verse und wurde in Medina geoffenbart. Sie trägt den Namen Al-Hadid, weil sie Hinweise auf den Segen des Eisens enthält. Eisen symbolisiert unter anderem Stärke und Macht, und ohne Macht kann in der Gesellschaft keine Gerechtigkeit und Sicherheit hergestellt werden. Wir leiten diese Sure wieder mit den folgenden Worten ein. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Und beginnen Sie mit den Versen 1 bis 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim, lahu mulku samawati wal ard. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben, und er hat zu allem die Macht. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene, und er weiß über alles Bescheid. Einige Suren, wie die Sure Fatiha und An'am, beginnen mit dem Dankeslob Gottes, Hamd, und andere beginnen mit dem Hinweis auf die Preisung der Reinheit Gottes, Tasbih. Tasbih kommt häufiger im Koran vor als Hamd. Bei einigen Suren, wie hier im ersten Satz der Sure Hadid, heißt es, dass alles in der Welt Gott preist. Von den leblosen Gegenständen bis zu den Pflanzen, Tieren und Menschen. Tasbih bedeutet, Gott wegen seiner Reinheit von jeglicher Unwissenheit und Unfähigkeit und jeglichem Makel zu preisen. Zweifelsohne zeugt alles in der Schöpfung der Welt, welche ja für das Allwissen und die Allmacht und die unbegrenzte Weisheit Gottes spricht, von der Makellosigkeit des heiligen göttlichen Wesens. In Wahrheit preisen alle Dinge und Kreaturen die Reinheit Gottes, jedes in seiner eigenen Sprache, in Form von Lauten, Gesten und Zuständen. Nur verstehen wir ihre Sprache nicht. In den obigen Versen wird auch an die Herrschaft Gottes über die Welt erinnert. Niemand musste ihm erst diese Herrschaft verleihen. Er ist von Beginn an der wahre Herrscher und Besitzer von Himmel und Erde. Gott umfasst alles, und alles ist seiner Macht und seinem Willen unterworfen. Es sind drei Dinge, die wir uns klar machen können. Erstens, dieses gewaltige Dasein zeugt von der Macht und Weisheit und Vorausplanung Gottes und spricht ihn von jeglichem Mangel an Wissen und Macht frei. Zweitens, Gott ist der eigentliche Besitzer und Herrscher dieser Welt. Kein Mensch sollte auf verliehenen Besitz oder erworbene Macht stolz sein, denn sie sind nur vorübergehender Natur. Drittens, möglicherweise denken einige, sie besäßen ein Wissen und eine Macht und Weisheit wie Gott, aber wir sollten uns bewusst werden, dass unser Leben und unser Tod in Gottes Hand liegen und dass wir nicht wie er sind, der seit eh und je war und unsterblich ist. Wir wollen die nächsten drei Verse der Sure Hadid betrachten. Dort heißt es:
أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen Zeiträumen erschuf und sich hierauf über den Thron der Macht erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin emporsteigt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid und kennt die Absichten. Die gewaltige Welt, wie wir sie heute vor uns haben, ist im Laufe von 6 langen Zeiträumen entstanden. Gott hat sie auf der Grundlage der Mechanismen, Ursachen und Gesetze, die er selber für diese Welt festgestellt hat, nach und nach erschaffen. Einige denken, Gott sei wie ein Uhrmacher vorgegangen, der eine von ihm angefertigte Uhr nach dem Aufziehen beiseite stellt und sie sich selber überlässt. Aber dem ist nicht so. Gott hat seine Schöpfung nicht sich selber überlassen. Er plant für die Welt und trifft Vorkehrungen und ergreift Maßnahmen. Der Erhalt der Welt liegt in seiner Hand. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass seine Macht und sein Wissen, alle die Systeme im Dasein und alle kleinen und großen Erscheinungen, die auf der Erde und im Himmel auftreten, umfassen. Gott begleitet alle seine Geschöpfe. Sein Wissen umfasst alle deren Zustände und seine Macht beeinflusst die Taten. Er ist nicht nur darüber im Bilde, was die Menschen tun, sondern kennt auch ihre Gedanken und Gefühle und ihre Absichten. In den obigen Versen erinnert Gott auch an den Wechsel von Tag und Nacht. Tage und Nächte werden im Laufe des Jahres kürzer oder länger und es entstehen 4 Jahreszeiten. Das alles geschieht gemäß göttlicher Planung und zweifelsohne bringt der Wechsel der Jahreszeiten den Menschen großen Segen. Es sind 5 Anmerkungen, die wir an dieser Stelle machen möchten. Erstens, Gottes Weisheit bedingt, dass die Daseinsordnung allmählich entstand und die Veränderungen in ihr nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise eintreten. Zweitens, Gott kennt die Daseinswelt bis in die kleinsten Details. Drittens, der Glaube daran, dass Gott über alle Taten und alles, was sich in unserem Inneren abspielt, im Bilde ist, spielt eine wichtige Rolle für die charakterliche Veredelung des Menschen. Viertens, Gott hat sowohl aufgrund seines unendlichen Wissens und seiner unbegrenzten Weisheit die Welt erschaffen, als dass er auch ihre Angelegenheiten verwaltet und lenkt. Fünftens, der Wechsel von Tag und Nacht und ihr länger und kürzer werden sind 2 von zahllosen Beispielen für die weise Vorausplanung Gottes. Wir besprechen auch noch die Verse 7 bis 9 der Sure 57, Sure Hadid.
Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
Glaubt an Allah und seinen Gesandten und spendet von dem, worüber er euch zu Nachfolgern der Vorfahren eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und spenden, für sie wird es großen Lohn geben. Warum wollt ihr nicht an Gott glauben, wo doch der Gesandte euch dazu aufruft, an euren Herrn zu glauben, und wo er, Gott, bereits ein Abkommen mit euch getroffen hat, wenn ihr gläubig seid? Er ist es, der seinem Diener klare Zeichen offenbart, damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausführt. Und Allah ist wahrlich mit euch gnädig und barmherzig. Der Glaube an Gott besteht nicht nur aus dem Glauben im Herzen und aus einem verbalen Bekenntnis, sondern der Mensch muss auch nach den Geboten Gottes handeln und sich von dem enthalten, was Gott verboten hat. Die obigen Verse der Sura al-Hadid spornen die Gläubigen zur Befolgung eines göttlichen Gebotes an, nämlich das Spenden für Gottes Sache. Die Gläubigen sollen von den Dingen spenden, die sie geerbt haben. Es wird ein Tag kommen, an dem das, was sie jetzt besitzen, denen, die ihnen nachfolgen, zur Verfügung stehen wird. Wer wirklich gläubig ist, der muss beachten, was zum wahren Glauben gehört und nach dem handeln, zu dem ihn Gott in seinem Buch verpflichtet hat. Denn der Koran ist ein Buch der Rechtleitung. Es vertreibt die Finsternisse der Unwissenheit, des Unrechts und des Unglaubens und bringt das Licht des Glaubens, der Erkenntnis und des Wissens im Herzen zum Erleuchten. Einem Mensch, der dank der Erleuchtung des Korans den Weg der Wahrheit, den Weg Gottes geht, wird natürlich die Gunst und die endlose Barmherzigkeit Gottes zuteil. Es sei hinzugefügt, erstens, wenn jemand sagt, er sei gläubig, aber gleichgültig gegenüber den Nöten der Diener Gottes bleibt und ihnen nicht durch Spenden hilft, ist sein Glauben nur eine bloße Behauptung. Zweitens, die Propheten haben die Menschen nicht zu sich selber, sondern zu Gott herbeigerufen. Manch ein Prophet hat wegen seiner Einladung zu Gott sogar sein Leben verloren. Drittens, die Menschen können aus dem Dunkel der Unwissenheit, der Götzenanbetung und des Aberglaubens durch Zuwendung zum Heiligen Koran und Befolgung seiner Lehren gerettet werden. Und viertens, die Rechtleitung der Menschen durch die Propheten und Himmelsbücher sind das beste Zeichen für die Allbarmherzigkeit Gottes und seiner Gnade gegenüber der Menschheit.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Autodidaktische Künstler in Iran. Weiterhin guten Empfang. Vor kurzer Zeit lief im Teheraner Niavaran Kultur- und Geschichtezentrum ein Kulturereignis namens Festival der autodidaktischen Künstler Irans. Diese Ausstellung umfasst die Werke von Künstlern, die sich selber eine künstlerische Fertigkeit angeeignet haben. Dieses Festival dient der Entdeckung von Talenten und Wahrung ihrer Werke für die kommenden Generationen. Es wurde in Unterstützung des eben genannten Kulturzentrums seitens der Gesellschaft autodidaktischer Künstler Irans veranstaltet. Autodidaktische Künstler sind Künstler, die ohne besondere Ausbildung oder Universitätsbesuch sich selber eine künstlerische Fertigkeit beigebracht haben und nicht den traditionellen Regeln der Kunst folgen. Sie kreieren Kunst, ohne sich nach einem vorgegebenen Muster zu richten und ohne die einzelnen Kunststile und Techniken zu kennen. Die autodidaktische Kunst wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts bis zum 20. Jahrhundert unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt, wie primitive oder naive Kunst oder Außenseiterkunst. Autodidaktische Künstler haben ihre eigenen Techniken und ihren eigenen Stil. Meistens benutzen sie die einfachsten Materialien in ihrer Umgebung für die Herstellung ihrer Werke, wie Stoffreste, Mehlteig und so weiter. Auf den einfachsten Oberflächen zaubern sie schöne und interessante Gemälde hervor und fertigen Skulpturen und Gegenstände aus den gewöhnlichsten Materialien an. Ihre Werke stecken voller Geschichten aus ihrem Leben. Sie spiegeln ihre Ängste und Nöte oder ihre Freuden und Träume wider. Viele dieser Künstler sind schon über 60 und ungebildet. Ihre kreativen Werke kommen vom Herzen. Es geht ihnen nicht darum, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen. Sie möchten experimentieren und entdecken, ohne an eine Technik gebunden zu sein. Ihnen geht es um Schlichtheit und um den Kern der Kunst. Und sie meiden mehrschichtige Äußerlichkeiten. Der Russe Konstantin Stanislavski, verstorben 1938, ist in der internationalen Theaterwelt bekannt. Im Theater gibt es zwei Hauptstile, den Bertolt-Brecht-Stil und der Stanislavski-Stil. Stanislavski, Schauspieler, Regisseur und Theaterreformer, berichtet in seinem Werk »Mein Leben in der Kunst« über seine Liebe zum Theater und wie er zum Theater kam. An einer Stelle schreibt er: Kann dann jemand Maler, Dichter, Schriftsteller und Theaterregisseur oder Musiker werden, indem er 4 Jahre einen Unterricht besucht oder studiert? Für jedes von diesen Dingen muss ein Weg beschritten werden, der nicht durch das Erlernen von Formeln möglich ist. Es steht im Widerspruch zur künstlerischen Kreativität, eine Produktionslinie für zum Beispiel 30 Kunstmaler einzurichten. Stanislavski hätte sicherlich die Werke von autodidaktischen Künstlern als Beweis vor Augen führen können. Natürlich wollen wir nicht damit sagen, dass die Kunst keine Unterrichtung erfordert oder ein autodidaktischer Künstler sich überhaupt kein Wissen aneignen sollte. Wir müssen jedoch eingestehen, dass es nicht unbedingt davon abhängt, eine Kunstakademie zu besuchen, um ein Maler, Musiker oder Skulpteur zu werden. Die offizielle akademische Kunstlehre ist eigentlich noch gar nicht so alt. Ebenso wenig ist es im Verhältnis zum Alter der Menschheit sehr lange her, dass ein Lehrling durch seinen Meister unterrichtet wurde. Dahingegen blickt die menschliche Kunst selber auf eine lange Vergangenheit zurück, die bis in die Zeit der ersten Menschen zurückreicht. Vor Urzeiten gab es nämlich bereits Künstlertalente, die bei keinem in die Lehre gegangen waren und sich die Kunst selber beigebracht haben. Davon zeugen die zum Teil sehr erstaunlichen Zeichnungen auf Höhlenwänden. Somit lässt sich sagen, dass die autodidaktische Kunst bedeutend älter ist als die Kunst, die vom Lehrmeister oder an den Akademien gelehrt wird. Kunst und Handwerk blicken im Iran auf eine lange Vergangenheit zurück. Iran ist ein Land mit unterschiedlichen Klimazonen und mit einer großen Kulturvielfalt. Und diese Kulturvielfalt spiegelt sich in seinen Künsten und seinem Kunsthandwerk wider. Ein Teil dieser Künste wurde von autodidaktischen Künstlern geschaffen, und in den letzten Jahren bot sich mehr denn zuvor die Gelegenheit, sie und ihre Werke kennenzulernen. Es gibt heute die Gesellschaft der autodidaktischen Künstler, und sie hat mehrmals ein Festival mit den Werken dieser Künstler veranstaltet und sie unterstützt. Der wohl erste autodidaktische iranische Künstler, der bekannt wurde, ist Darwish Khan Esfandiar gewesen. Im Jahre 1976 hat der iranische Filmregisseur Parviz Kimiyai einen Film über ihn gedreht. Der Filmtitel hieß Bore Sangi, der Steingarten. Darwish Khan war ein Taubstummer und lebte in der Nähe von Sirjan in der südiranischen Provinz Kerman. Nachdem ihm sein Landbesitz im Rahmen der Bodenreformen weggenommen worden war und nur noch ein kleiner Garten von seinem Besitz übrig blieb, gab er den Obstanbau auf, bis schließlich alle Bäume verdorrt waren. Er hängte Steine als Früchte in den Bäumen auf und behütete sie, als wären es echte Früchte. Der Film »Der Steingarten« von Parviz Kimiyai über diesen autodidaktischen Künstler erhielt auf den Berliner Filmfestspielen im Jahre 1976 den Silbernen Bären. Ein anderer autodidaktischer Künstler, der die Künstlergesellschaft auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Tawakkul Ismaili, bekannt als Mash Ismail. Er gehörte zum Dienstpersonal an der Fakultät für schöne Künste der Teheraner Universität und hat mit den Resten aus der Werkstatt für Bildhauerei selber Skulpturen angefertigt. Seine Werke fanden Anklang und wurden von Kollekteuren und Kunstfreunden gekauft. In einigen Teheraner Parks sind Werke von ihm ausgestellt worden und die Bevölkerung kann sich auf diese mit den Aktivitäten dieses autodidaktischen Künstlers vertraut machen. Aber auch Hassan Hazer Moshar ist ein anschauliches Beispiel für einen autodidaktischen Künstler. Er begann mit 16 als Lehrling eines Tischlers zu arbeiten und wurde später als Kunstmaler und Skulpteur bekannt. Seine meisten Gemälde hat er in Anlehnung an die Erzählungen im Shahname des Ferdowsi angefertigt. Einige haben ihn Vater der autodidaktischen Kunst genannt. Er verstarb 2015. Die autodidaktische Künstlerin Mukarrame Ghambari, auch Nane Mukarrame genannt, wurde sogar außerhalb der Grenzen Irans mit ihren Werken bekannt. Sie ist eine Kunstmalerin aus der Provinz Mazandaran im Nordiran. Ein Jahr bevor sie Gemälde anzufertigen begann, hat sie bei sich zu Hause Wände und Haushaltsgegenstände bemalt. Die 2005 verstorbene Nane Mukarrame liebte schon als Kind das Malen, aber sie hatte es im Leben nicht leicht. Und so konnte sie sich erst im Alter von 67 der Malkunst zuwenden. Sie begann nach dem Tod ihres Ehemannes und nachdem sie ihre einzige Kuh verkauft hatte, zu malen. Diese autodidaktische Künstlerin kannte die Geschichten aus dem Shahnameh, die Romanze von Leili und Majnun, die Märchen von der Meeresjungfrau sowie die Geschichte von Abraham und Ismail, von Josef und Zulejcha, von Jesus und Maria, und so begann sie diese Erzählungen bildlich darzustellen. Bald hatte sie Künstler und Kunstfreunde auf sich aufmerksam gemacht, und im Jahre 1995 stellte sie zum ersten Mal ihre Werke aus. Nanne Mukarame wurde so bekannt, dass die schwedische Stiftung für Frauensforschung sie 2001 zur internationalen Frau ernannt hat. Im darauffolgenden Jahre erhielt sie im Iran den Titel Frau des Jahres verliehen. Der Regisseur Ebrahim Mokhtari hat einen Film mit dem Titel Mukarrame – Erinnerungen und Träume über sie gedreht. Dieser Film fand international Beifall und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. In einem Alter, das einige mit dem Ruhestand und Untätigkeit gleichsetzen, hat Nanne Mukarrame den Pinsel in die Hand genommen und das, was ihr jahrelang durch den Kopf gegangen war und was sie auf dem Herzen hatte, mit ihren bunten Pinselstrichen verbildlicht. Sie hatte niemals Lesen und Schreiben erlernt, aber sie hat mit ihren Gemälden auf den Wänden und auf den Fenstern ihres Hauses das ausgesprochen, was in ihrem Herzen war. Die Bilder, die sie gemalt hat, wirken wie die Geschichten einer Großmutter. Es sind schöne sowie traurige Geschichten, die weit zurückliegen. An den Gemälden von Mukarrame Rambari wird der Einfluss der Umgebung, in der sie gelebt hat, deutlich. Und ebenso ist das harte Leben, das hinter ihr lag, aus ihnen herauszuspüren. Viele haben sich mit ihrem Malstil befasst. Doch die bildliche Wiedergabe ihrer Gefühle in diesen Gemälden scheint noch interessanter als die Frage nach ihrem Stil zu sein. Sie bildet in ihren Gemälden Teile des realen Dorflebens ab. Und die Menschen auf ihren Bildern zeigen die dafür typischen Gebärden und Haltungen, obwohl sie von der realen Welt abgerückt sind. Das Haus von Mukarrame Rambari ist heute angefüllt mit ihren Gemälden. Es wurde als Museumshaus der Nanne Mukarrame bekannt und ist in die Liste des iranischen Nationalkulturerbes aufgenommen worden. Ihre Kinder und Familie haben die Gemälde, die sie von Frau Rambari besaßen, dem Museum übergeben. Die Registrierung ihres Hauses als Kulturerbe erfolgte in Zusammenarbeit mit der Organisation für Kulturerbe und Tourismus der nordiranischen Provinz Mosandaran. Das Grab der autodidaktischen Künstlerin liegt im Hof des Hauses. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.